Jetzt habe ich gerade auf den Knopf gedrückt.
Das ist falsch.
Komm, dann fangen wir an.
Gut.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Da sind wir.
Hallo.
Am Tag vom Sechseläuten.
Was?
20 ab 12 Uhr am Montag.
Ausserhalb von Zürich kein Mensch interessiert, dass das Sechseläuten ist. Mich überrascht es auch jeden Tag aufs Neue, obwohl jetzt, nicht jeden Tag, jedes Jahr aufs Neue, an diesem Tag, an diesem Montag. Immer dann, wenn ich ins Büro fahre. Und dann kommt man unweit von unserer Redaktion kommt man am Sechseläutenplatz vorbei, wo, wie der Name lässt, vermuten, Sechseläuten tragen die Rolle spielt. Und dann stellen sie dort schon den Bögen auf und es laufen Leute in wunderlichen Kostümen umeinander. Also die fangen am Morgen schon an und die meinen das im Ernst. Das muss man dann jeweils einmal so leicht verdutzt, erschreckt, auch mit Befremden feststellen. Das schon...
Sehr.
Das ist ein Ding.
Es ist, wird wirklich ernst genommen. Ja.
Du, als jemand, der 20 Jahre in Zürich wohnst, mittlerweile erklären.
Ja, erklären, was soll ich über die Zünfte erklären? Das ist Tradition, tiefer Wurzel mit der Stadt Zürich. Ich glaube nicht, dass es eine Zunft gibt, die mich aufnehmen
würde.
Nicht konform mit den Werten, die pflegen.
Wieso, du bist ein alter weisser Mann?
Aber ich pfeife auf Geld. Der Stand spielt mir keine Rolle, nicht mehr die Leute so, wie sie sind. Wo sie herkommen, ist mir wurscht, wichtig ist, wie sie rüberkommen, was sie machen. Das ist mit einer Zunft nicht frei. Ich glaube, da bist du ziemlich schnell einmal am Anschlag.
Aber
außerdem auch kein Interesse. Also dann gehe ich lieber Velo fahren oder Golf spielen. Oder,
Heute habe ich einen gesehen, der jetzt so. Ich weiß gar nicht, was es ist. Gelb, blau, sonst noch eine bunte Farbe, so längs gestreift. Ein Kostüm gehabt. Ich weiß nicht, ob es ein Einteiler war oder ob oben und unten getrennt war, aber mindestens Matching. Oben und unten, sehe ich die jetzt schon noch?
Vorsichtig.
Komm jetzt.
Gut, ich sehe mich höchstens in der Zunft zur Safran, oder wie heisst die?
Safran. Safran, so. Sagen sie dann, oder?
Ich weiss es nicht.
Was machen die?
Ich will es nicht wissen.
Okay, schade.
Wahrscheinlich Gewürzhaini, nehme ich mal an, oder?
Die würzen wahrscheinlich einfach den ganzen Tag, ich weiss
ehemalige
nicht. Es wird einfach
Gewürzimporteure.
Sehr viel getrunken. In so Zünft, das ist das, was ich weiss.
Ja gut, das schaffe ich auch, ohne mich zu kostümieren, auf alberne Weise. Muss ich ehrlich sagen. Also, wenn ich das auch noch müsste, würde mir vielleicht sogar zu Ufer verleiden. Das wäre vielleicht eigentlich...
Vielleicht ja,
gut, ja, betreibt ja das im Massen. Darum, ich will es auch nicht organisieren, sondern eher nach dem Lustprinzip weiterfahren. Da muss ich jedes Mal, wenn es sexy Leute ist, muss ich mich noch betrinken mit anderen Kostümierten. Die könnt ihr ja gerade an die Fasnacht, das geht mir auch gegen den Strich.
Nein, das machst du ja unter dem Jahr dann auch, weil die Zunft trifft sich ja dann für Zunft üben.
Könnt ihr ja, nein, das ist eine alberne Frage. Die gehen nicht so kostümiert auch an die Fasnacht. Wobei in Zürich hat man an die Fasnacht eigentlich, Gott
Gibt
sei Dank,
eigentlich
nicht.
Keine Fasnacht da.
Ein grosser Nachteil daran, dass ich in Zürich gelandet bin, hat die Tatsache, dass es in Zürich, in der Stadt, eigentlich keine Fasnachtstradition gibt. Etwas selten. Nein, darf man nicht sagen. Soll ja jeder machen, wenn er will. Aber
absolut. Nein, das ist ja, also es gibt ja dann der schöne, unser geschätzte Kollege Felix Binkesser, ehemaliger Sportchef bei uns, kommt jedes Jahr, wenn es nicht reicht, an dem Montag, dass er auf Zürich muss. Erstens ist er auch überrascht, dass Sechseläuten ist und dann fällt der schöne Ausdruck von der Bonzenfasnacht. Mhm. Und er sich darüber echauffiert.
Bonzenfasnacht.
Ja. Hat so etwas, das gefällt mir gut. Von unten nach oben ginken.
Ich war einmal an der Fasnacht und so in Luzern. Dort war ich Spieler vom EVZ. Und weil wir nicht hätten sollen, die Fasnacht, aber auch gewusst haben, dass man uns kostümiert wahrscheinlich nicht erkennen wird. Wir haben aber den Spruch gesehen, haben uns nachher einfach blau angemalt. Das Problem ist, dass wir am nächsten Tag ins Training sind mit blau geschminkten Gesichtern. Das ist irgendwie gar nicht gut angekommen. Also wirklich alles blau.
Das haben wir nicht plausibel können erklären.
Ich war verdutzt, als es plötzlich ganz, ganz ruhig war in der Garderobe. Da habe ich gemerkt, etwas ist nicht gut. Oh, das blaue Gesicht und oh. In dem Fall daheim auch alles blau. vergessen abzuschminken.
Hast du dann wenigstens eine Achtung, plausible Erklärung können liefern?
Ja.
Wer war der Trainer?
Ich muss dazu stehen, Jean Simpson.
Hat er gut gefunden?
Nein, vielleicht war es auch der Björn Kinding. Nein, es ist nicht gut angekommen. Aber lustig war es auf jeden Fall. Aber natürlich, zum Glück muss man sagen, es war relativ ja, so Mitte Vormittag und ich bin nicht von vielen Leuten gesehen worden, glaube ich.
Was also,
das war erstaunlich. Nein, als ich ins Training bin, es war erstaunlich, dass mich niemand aufgehalten hat.
Ja. Den blauen Kopf.
Ja.
Ja,
Das so viel zur.
So viel zur Luzerner Fasnacht ist es gewesen, nicht Zuger Fasnacht. So viel zu lustigen Kostümen. Ja, apropos fröhliche Party, wenn wir einsteigen.
Unbedingt.
Bayer Leverkusen hat etwas geschafft, was man mittlerweile hätte dürfen, müssen, können erwarten. Am Sonntagnachmittag, sogar ist eigentlich schon oben gewesen, aber es tut null etwas zur Sache, hat man den letzten Schritt gemacht mit einem 5:0. Daheim gegen Werder Bremen ist man deutscher Meister geworden, kann jetzt nicht mehr eingeholt werden. Am 14. April, also auch wieder mal ein früher Meister, im Gegensatz zu den Vorjahren, wo Bayern ja zum Teil auch schon sehr früh klar gemacht hat, nehmen wir jetzt das letzte Jahr mal aus, was ja auch Millimeterentscheidung war, stört sich niemand daran, dass es jetzt viel früher als eigentlich nötig schon geklärt ist.
Nein, man hat sich ja gerne auch darüber beklagt, Bayern langweilig, alles schon entschieden. Und jetzt ist es eigentlich noch eindeutig, ich weiß nicht, wenn Bayern mal so eine Saison gehabt hat, die haben ja Leverkusen haben noch wirklich keine Niederlage. 4 Unentschieden bedeutet nach Adam Riese 8 Verlustpunkte, 4x2, ja, kann ich sogar nicht ausrechnen. Also, mehr als souverän. Aber weil es halt der neue Meister ist, sind irgendwie fast alle zufrieden, außer natürlich Bayern-Fans, wobei sogar die teilweise gesehen, dass es gut ist, vor allem, weil bei Bayern selber auch etwas passieren muss. Was mich auch noch freut, weil ich überhaupt kein Dortmund-Fan bin, dass man denen jetzt einfach mal schnell gezeigt hat, dass es ohne Klassetrainer dann doch nicht funktioniert. Also man braucht schon, wenn man die Bundesliga will gewinnen, einfach einen guten Trainer. Und der hat Dortmund meiner Meinung nach einfach nicht.
Gut, das ist die Frage, die man sich stellen kann. Wie gut ist der Edin Terzic, beziehungsweise genau. Dann auch, wie gut ist die Mannschaft in Dortmund?
Ja, und die disziplinierteste Mannschaft, die hat immer wieder Ausfälle. Spielt wieder Adeyemi, wo man sieht, die rote Karte, wo der Verdacht aufkommt, hat es absichtlich gemacht, damit er zielgerichtet kann aussetzen. Für was weiß ich nicht.
Aber das sind früher als 6 Leute
können gehen. Einfach so Anzeichen dafür, dass mit der Disziplin auch nicht stimmt. Und eben ein guter Trainer, dann geht alles Hand in Hand. Irgendwie also Qualität auf dem Trainerposten sehe ich nicht. Vielleicht bin ich auch voreingenommen, weil er ist der ehemalige Assistent von Lucien Favre und hat dort auch so in das Horn geblasen. So jetzt, wo der Favre weg ist, haben wir das Mentalitätsproblem nicht mehr. Dass wir immer genau dann versagen, wenn es darauf ankommt. Doch hat man noch gehabt. Siehe letzte Saison. Gegen Mainz nicht können gewinnen, zum Beispiel, wenn man auf dem rumhackt. Also von mir aus gesehen ist dort schon Nachholbedarf. Wenn man wirklich den Schritt machen will zum Titelkandidat, dann braucht Dortmund einen besseren Trainer, meiner Meinung nach. Muss man aber selber wissen, im Schlussendlich.
Ist das
mir gleich. Aber ich finde einfach, die Aussage geht schon in die
Richtung. Ist es am Schluss aber so einfach, dass der Trainer wichtig ist ja klar, das müssen wir gar nicht diskutieren. Aber wenn du jetzt die Mannschaft von Dortmund anschaust, wie viel, das ist so ein bisschen das Modewort, Unterschiedsspieler, haben die noch? Also wenn man von hinten nach vorne geht, würde ich sagen, im Goal Gregor Kobel, auch ohne Schweizer Brille, kann man sagen, doch, Premium auf seiner Position in der Bundesliga sowieso, aber wahrscheinlich generell im europäischen Fußball.
Nö, ja, das wissen wir nicht.
Ja, aber
in der Bundesliga schon, aber
ja,
auch
aber man will ja auch die Bundesliga gewinnen, jetzt ja. In diesem konkreten Gedankenspiel. Dann, Verletzungsthema, berechtigter Einwand, aber grundsätzlich wäre er dort. Dann in der Abwehr, sehe ich keinen. Man muss sagen, Mats Hummels hört vielleicht auf im Sommer, Herr Schlotterbeck sehr viel mit sich selber und dem Schiedsrichter beschäftigt, Niklas Süle auch irgendwie oft mit sich selber beschäftigt.
Ja, noch nicht. Nicht im eigentlichen Sinne eine Stammkraft, die immer
genau.
Am Anfang auf dem Platz genau. Steht.
Und dann hast du die Riersons und Benzibainis, wo musst du sagen, ja, das ist alles okay, oder?
Aber, gut, aber was hat man vom Jonathan Tah gesagt zum Beispiel?
Das stimmt.
Das war auch kein Differenzspieler, gewesen, bis er in die Finger von Xabi Alonso geraten ist. Ich glaube schon, dass der Trainer, eben auch die Spieler, aufgrund von seinem Verhalten, seiner Ausstrahlung, seiner Lehre und auch seinem Spielsystem kann besser machen. Und auch wahrscheinlich muss besser machen. Das ist die Idee. Ob die Spieler vorher schon... Also Leverkusen hat ja immer den Ruf gehabt, wie wir es kennen, ja. Höchstens Vizekusen in den letzten Jahren hinter gar nicht mehr mit Vize in Verbindung gebracht worden, bis eben der Xabi Alonso gekommen ist. Darum schon noch die Frage, eben, hat Dortmund Unterschiedsspieler oder haben sie einfach einen Trainer, der das nicht aus denen rausholt? Das weiß ich nicht. Klar, der Hummel zum Beispiel. Ja, auch am Ende von seiner Karriere langsam kann man ja schon sagen, dass der eine gute Karriere hat, Weltmeister geworden ist. Hat schon Qualität gehabt. Ob das zukunftsträchtig ist, natürlich nicht. Nein, da müsstest du andere Leute
dann sagen. Hast, ja, wenn du weiterführen gehst, oder? Im Mittelfeld ist es ähnlich. Dann hast du einen Julian Brandt, den ich würde als Zukunftsspieler, als Unterschiedsspieler bezeichnen, der jetzt aber auch diese Saison sicher nicht mehr gleich hoch geflogen ist wie im letzten Jahr. Und dann ganz vorne... Ja, bist du dann bei diesen Füllkrugs, die dann okay sind, oder? Also auf Bundesliga-Level völlig in Ordnung. Sicher gehobene Klasse, gleichzeitig 30 plus. Was kommt da noch? Und reisst es dann halt allein auch nicht. Logisch ist es unfair, wenn einer von den Vorgängern der Haaland ist. Kann man so nicht 1:1 ersetzen und die Lücke schließen. Das ist schon auch klar. Aber ich habe das Gefühl, der Kader gibt im Moment in Dortmund auch nicht so viel her, wie man sich vielleicht ausgemalt hat. Also man hat den Adeyemi, der ein Unterschiedsspieler müsste sein, aber es eigentlich nicht ist diese Saison. Man hat den Malen, der es manchmal vielleicht ist, in dieser Saison eigentlich vernünftig unterwegs war. Aber es ist eigentlich zu wenig, zum ganz vorne mitspielen. Und wenn du schaust in Leverkusen, natürlich hat das auch mit dem Trainer zu tun, das stimmt natürlich schon. Der kutzelt offensichtlich einiges raus, aber man hat das Gefühl, du hast dort in jeder Reihe hast du 2 bis 3 Leute, wo in jeder Mannschaft in der Bundesliga zu den Besten würden gehören. Und das macht das hilft dann halt.
Gut, man hat natürlich auch bei der Akquise ein gutes Händchen bewiesen.
Offensichtlich.
Also, letztes Jahr doch auch der ein oder andere Spieler verloren, wo man gesagt hat, wow, wenn du den musst ersetzen, erinnert an Bailey zum Beispiel, rechts aussen, der dann plötzlich in England auftaucht ist. Musst du zuerst ersetzen? Die ganze Philosophie hat man ersetzt, oder? Auch mit dem Chaka, den man geholt hat, wo wie noch ein zweiter Trainer ist auf dem Platz. Da sieht man auch, wie dem das gut tut und mit so einem Trainer können zusammen arbeiten. Und nochmal schnell zu Dortmund. Eben ja, der Adeyemi, das müsste aber vorne schon einer sein, der ungefähr, sag jetzt mal, die Hubraumklasse vom Wirtz hat.
Aber hat er im Moment Talent, nicht
Ansatz. Ja, er ist nicht annähernd so effektiv und nicht so diszipliniert, oder? Da hat man das Gefühl, das ist alles ein bisschen...
Gut, ja. Wobei man muss sagen, man das sind höhere Ansprüche, oder? Also du hast einen Musiala und du hast einen Wirtz. Das sind so die zwei in dieser Alterskategorie, die weit weg sind voneinander.
Ich habe bei Adeyemi einfach nicht das Gefühl, dass er wirklich das Interesse daran hat, alles aus sich rauszuholen. Das klingt jetzt wie ein Vorwurf, aber das ist so ein bisschen Körpersprache und alles ein bisschen, ja, Männer schon... Im Zustand vom Bewusstsein, dass man ein Superstar ist, obwohl man das gar noch nicht ist. Während dem, jetzt der Musiala zum Beispiel, macht den Eindruck nicht, obwohl er bei Bayern spielt, der wird sowieso nicht. Also sie strahlen das nicht so aus. Mit ihrem Verhalten, mit dem, was auf dem Platz zeigen, schon. Und bei Adeyemi finde ich es genau umgekehrt. Er lebt wahrscheinlich immer noch von dem riesen Solo, den er mal gemacht hat in der Champions League. Und das Verhalten jetzt da, wenn er den Schiedsrichter ausgelachen hat, oder? Ey, das ist einfach schon ein bisschen
sehr
armselig. Aber sie sind ja der Marco Reus, oder? Der auch langsam am Ende seiner Karriere steht, also ein Unvollendeter ist. Der ganze Auftritt immer wieder von Dortmund lässt in mir einfach nicht die Entscheidung reifen, dass der Trainer wirklich zu der obersten Klasse gehört. Ich glaube, es liegt stark an dem.
Vielleicht. Wenn wir noch ein Wort zu Leverkusen verlieren, zum neuen deutschen Meister. Du hast den Wirtz angesprochen, der in der Pause reinkommt und schnell einen Hattrick schießt, was sicher auch an Werder Bremen gelegen ist, nicht nur weil das erste Goal, das er macht, ja, ich würde jetzt mal behaupten, haltbar ist, relativ zentral. Ja, klar passt er unter die Latte, aber vielleicht kann man da etwas machen an einem guten Tag als Goalie. Und irgendwie hat es ja dann noch gepasst. Also man hat gemerkt, was war das vierte Goal gewesen, wo er das Solo anlegt, den Ball versenkt, die Fans sind schon hinter dem Goal parat, zum nachher später den Platz stürmen und sie nützen dann den Goal-Jubel eigentlich, um schon mal auch sich auf den Platz stürzen. Und dann, also ich meine, der Wirtz ist 20, wie alt ist er? Irgend so etwas. Und hat dann Geistesgegenwart, das muss man wirklich sagen, also das hat mich noch erstaunt, relativ schnell den Jubel abzubrechen, zu versuchen, die Leute zu beruhigen, dass man den Match irgendwie noch zu Ende bringt. Also, passt irgendwie zum Auftritt von dem in dieser ganzen Saison, oder? Eine völlig abgeklärte, ja, so in seinem ganzen Auftreten und nachher aber gleichzeitig spielerisch extrem außergewöhnlich. Egal jetzt in welcher Alterskategorie. Muss man sagen, das ist, man hat gewusst, dass der gut ist. Man hat auch gewusst, dass Leverkusen etwas gönnt, wenn er von seinem Kreuzbandriss zurückkommt, logischerweise. Aber dass er jetzt so durchstartet und das über die ganze Saison, das ist natürlich dann schon, ja, sehr erfreulich. Also, schon,
ja.
Also das, was ich gestern noch mitgenommen habe, mit der Szene nach dem 4-0, die dann mit dem Spiel in dem Sinne gar nicht viel zu tun hat, steht ein bisschen für die Entwicklung dann vielleicht auch von dieser Mannschaft.
Ich habe nicht vergessen, eben der Wirtz, haben schnell gegoogelt, 20 ist er, ja. Aber hast du auch Victor Boniface, sagt man wirklich Boniface?
Mhm, ja, das ist korrekt.
Boniface. Ja gut, sagen wir dem Boniface. Der ist auch erst 23, also noch nicht die grosse Reife rum. Und auch darum ist es wichtig, dass du einen Trainer hast, mit dem er kann umgehen. Obwohl der Trainer selber auch nicht die riesen Erfahrung als Trainer hat, aber vielleicht einfach als Spieler etwas anderes mitbringt als der Kollege in Dortmund zum Beispiel. Aber bleiben doch jetzt bei Leverkusen. Aber die Ausstrahlung musst du haben, dass derige Leute, eben der Boniface, das ist auch wieder Akquise, der findest. Und der hat Leverkusen eben lang durch die Saison getragen mit seinen Goals, oder? Das darf man auch nicht vergessen. Also die Konstanz, die hergelegt haben, das war ja nicht nur der Wirtz gewesen, sondern ist einmal der Boniface nachher vor dem Afrika Cup oder nach dem Afrika Cup gleichzeitig, hat er sich dort verletzt, weiss ich nicht mehr, oder vorher, ist einmal eine Weile ausgefallen und die Mannschaft hat weiter gewonnen. Also, eben, da ist ja viel an Komponenten rum, die eben dazu beitragen haben, dass das stabil bleibt und erfolgreich bleibt. Ob es dann nur der Wirtz, natürlich nicht nur der Wirtz gewesen, aber eben auch Chaka zum Beispiel, der alles ein bisschen zusammengehebt hat im Mittelfeld. Von Chaka hast du eigentlich nur Gutes gehört. Es ist nie irgendetwas passiert. Fast nie.
Meine Lieblingsszene, Granit Xhaka, war gestern bei der Auswechslung, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Wo er, ich glaube, gerade etwa nach 80 Minuten, meine ich, vom Platz. Er war auch einer der wenigen, der unter der Woche gespielt hat und jetzt wieder von Anfang an. Also, da sieht man, okay, das ist wichtig, oder, für die Mannschaft. Und dann leitet er sich mit irgendeinem noch an. Ich weiß nicht, ob es mit einem Schiedsrichter war oder mit dem Linienrichter. Auf jeden Fall hat er mit einem wahnsinnig, also man führt 3-0, glaube ich, sicher schon zu dem Zeitpunkt. Also es ist gelaufen, es kann nichts mehr schief gehen. Du kannst nichts mehr verlieren. Du wirst jetzt dann gerade das grosse Ziel erreichen. Du hast noch ein schönes Goal geschossen übrigens. Guten Match gemacht. Und dann kommt er vom Platz und dann wartet der Xabi Alonso und nimmt ihn so, ich weiß nicht, bei wie vielen Trainern, dass das ein Granit Xhaka würde zulassen, oder? Also nimmt ihn dann so in den Arm, grinst ihn an und ja, holt ihn irgendwie, keine Ahnung, von dem Ding oben runter dort und gerade nicht sagt er noch in seine Richtung, ja, aber der hat doch und so, und es ist dann aber alles wieder gut. Also es ist noch spannend, die Beziehung zwischen diesen zwei. Das ist dann wahrscheinlich schon auch etwas, wo man ja im Alonso muss es gut haben im Sinn von schafft es, Charaktere, die durchaus eigene Charaktere sind, das wissen wir im Fall von Granit Xhaka als Beobachter in der Schweiz jetzt schon seit über einem Jahrzehnt, ja, irgendwie dazu zu bringen, sich in das Korsett einzufügen und sie aber offensichtlich auch auf einer Ebene nicht zu erreichen, wo sie es dann auch akzeptieren, dass er nicht tatsächlich etwas sagt. Sehr schöne Szene gewesen. Und der Xhaka, ja. Also man muss sagen, da kann man jetzt sämtliche Hüte, sagt man ja dann amigs ziehen, die man irgendwie zur Verfügung hat. Wahnsinnssaison, wenn es gut läuft, endet sie mit dem Triple und dann an der Euro, weiss auch nicht, was dort dann noch geht, steht auf einem anderen Blatt.
Nein, dort spielt er für die Schweiz.
Ja.
Und das haben wir ja schon diskutiert, was dort passiert. Niederlage gegen Schottland, Ungarn und Deutschland.
Okay. Aber es wird nicht an ihm liegen.
Nein.
Eben, siehst du. Das ist ja dann...
Nein.
Du kannst... Alles kannst du dann auch nicht reissen.
Nein.
Aber schauen, was er kann. Schauen wir das an, wenn wir so weit sind.
Aber schon noch, muss man schon sagen, also der Unterschied zwischen der Leistung in Leverkusen und dem Auftritt, den wir halt gesehen haben in der EM-Quali, riesen Unterschied. Und da kann man mir stark braten, wenn das nichts damit zu tun hat, was der Trainer ausstrahlt und was er verlangt und wie er kommuniziert. Ich glaube, der Chuck ist einer, der das Sensorium hat. Ein Trainer, der dort steht, mit ihm so reden kann, die klaren Anweisungen, klare Ideen und das auch durchführen lässt. Gut, es ist ein Clubtrainer, das muss man auch sagen. Du hast viel mehr Einfluss bei diesen Zusammenzügen, vor allem kurzfristig, dann solltest du das ausführen. Passt es vielleicht nicht, weil es im Club anders läuft. Aber gleich müsstest du es eigentlich auch herbringen. Aber da sieht man, wie es könnte sein im Idealfall mit dem Xhaka. In bester Form, bester Verfassung, was der in der Lage ist, für eine Mannschaft zu erreichen.
Mhm. Du, wer weiss? Wer weiß? Ja, das nein, die Herren Jakin und Xhaka haben sich jetzt gerade öffentlichkeitswirksam als ein Herz und ein Seel präsentiert in, wann ist es gewesen? In Spanien, im Trainingslager im März. Jetzt dürfen wir gespannt sein, was das denn sportlich für Auswirkungen hat.
Das werden wir sehen. Vom schottischen Gegner haben wir schon geredet bei der EM, jetzt zum schottischen Modus in der Super League. Wir leben jetzt sehr noch von den Auswirkungen des schottischen Modus. Der ist jetzt dann durch. Also, wir leben noch mit dem. Aber die Auswirkungen vom schottischen Modus, 33 Runden, jetzt ist nicht.
Ja.
Was haben wir jetzt von dem, schottischen Modus? Haben wir jetzt mehr Spannung in dieser Meisterschaft oder haben wir es nicht?
Das ist eine gute Frage. Also, man muss es so formulieren. Ob das Meisterrennen noch mal spannend wird, das ist, wage ich nicht zu hoffen. Ich formuliere es mal so, weil Servet es jetzt geschafft hat, wirklich, nachdem er eigentlich dran war, jetzt
verdröselt,
ist man,
oder?
Jetzt ist mir wirklich, also ich finde, ich verstehe, dass die Saison lang ist und dass man wahnsinnig kräftezehrend in Europa auch gespielt hat. Aber ich meine, jetzt steht man bei, was sind es, 5 Match ohne Sieg, davon 4 Niederlagen in Folge. Unter anderem gegen so Clubs wie Stade Lausanne, Uschi, Basel, wo immer noch halt weit hinten ist in der Tabelle. Winterthur, gut, die spielen eine gute Saison. Wir haben sie letzte Woche gefeiert da dafür. Und sie haben den Heim gegen FCZ verloren, wo jetzt auch, in dieser Rückrunde oder in dem Kalenderjahr 24 jetzt alles andere als eine Macht ist. Also, man schwächelt mächtig. Und ob Lugano, der jetzt einen ziemlichen Endspurt lanciert hat, ob die noch herkommen an IB, das wage ich zu bezweifeln. Also kann man sagen, das Meisterrennen ganz vorne, wahrscheinlich kein Einfluss mehr. Oder wahrscheinlich wird sich dort nichts mehr tun. Ganz hinten, ja lustigerweise auch nicht. Stade Lausanne Uschi wird auch voraussicht nach absteigen. GC wird auch voraussicht nach in die Barrage gehen. Dort könnte es noch sein, dass Yverdon oder Basel reinrutschen, wobei ich glaube, müsste viel passieren. Aber das Tabellen im Mittelfeld, dort haben wir tatsächlich jetzt richtig Spannung gehabt. Jetzt ist eine Runde, bevor der Strich gezogen wird, schon entschieden, weil Luzern es geschafft hat, sich gegen IB die Butter noch vom Brot zu nehmen. Aber schon unterhaltsam, das muss man sagen, oder?
Mhm. Ich finde auch, ja. Es gibt einfach eine andere Dimension drin. Also die zwei Hälften, die du dann nachher hast. Auch das für zum Beispiel der FC Winterthur, wo sicher sein kann, schlechter als 6, werden wir nicht mehr, weil wir dort aber nicht mehr können fallen. Ich finde es schon noch spannend, ja. Es tut gut. Ich finde, die ganze Strichsache bei diesen Tabellen, die Resultatbilder, die werden durch das aufgewertet. Jetzt könnte man da natürlich noch spielen, man könnte dann die Tabellen noch viel mehr Striche reinbauen, die man schon sieht während der Saison. Damit es noch irgendwie giftiger wird, dass man jederzeit daran erinnert wird, dass der Letzte
direkt absteigt und der zweitletzte im Parage muss, dass man das noch irgendwie besser sieht. Immer fasziniert, so, wenn ich die Premier League-Tabelle schaue oder die Bundesliga-Tabelle, aber dann siehst du irgendwann, ist es farblich unterschiedlich oder dann halt mit Strich. Du siehst, auch die zwei, die steigen dann direkt ab. Der hat noch
also das siehst du bei uns in der Zeitung auch, wenn ich mich nicht täusche.
Ja,
bei uns in der Zeitung. Ich mache mir die Zeitung in die Finger.
Doch, ja. Aber ich finde es spannend, die Strich als Stilmittel, um das eben auch demonstrieren. Mhm. Und super liegt das sicher gut an, wenn es vorne gut. Eben Servette wäre schon noch spannend gewesen, muss ich sagen, wenn sie die geschafft hätten. Aber jetzt müssen sie nicht nur IBE einholen, sondern auch zuerst noch Lugano. Das vielleicht noch zur Erklärung für die, die nicht ganz sattelfest sind beim Modus. Es gibt noch 5 Spiele.
Jawohl.
Nicht, dass jemand auf die Idee kommt. Ah,
nochmal eine Doppelrunde.
Ja, jetzt gibt es zuerst noch eins.
Nachher wird eigentlich der Strich gezogen. Man weiss einfach schon, dass Luzern nicht mehr drüber gumpen von unten und St. Gallen nicht mehr runtergehen genau. Von oben.
Aber dass man es nochmal erklärt hat, wieso nur 5 Spiele, weil man hat ja 6 Mannschaften, würde man erwarten, dass jeder gegen jeden einmal daheim einmal auswärts spielt. Warum ist das nicht so?
Weil man irgendwann in die Ferien will, beziehungsweise an die EM. Und nein, man hat ja schon 3-mal gegeneinander gespielt. Ein gegen alle. 3 Match. Und jetzt kommt der Haken vom Schottenmodus. Also die Chance ist da, oder ich glaube, es ist sogar sehr wahrscheinlich jetzt mittlerweile, wäre es sogar geklärt. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich es jetzt noch nicht nachgeprüft habe heute Morgen. Jemand wird gegen seinen Gegner, gegen einen von diesen 5 Gegnern, 3 Heimspiele haben. Beziehungsweise dann die andere Mannschaft 3 Auswärtsspiele und nur 1 Heimspiel in einer Saison. Was natürlich nicht ganz fair ist und ein bisschen lustig ist, wenn man zurückdenkt an die Diskussion um den Modus, wo es um Playoffs gegangen ist, wo man gesagt hat, ja, aber das ist doch unfair. Da hat man die ganze Saison gespielt und nachher so ein paar Matches entscheiden. Schottenmodus viel fairer, ich weiss dann nicht. Und man wird es dann versuchen, in der kommenden Saison auszugleichen. Also so macht man das auch in Schottland. Und so hat es auch die Swiss Football League schon angekündigt, dass man es wird machen. Also wenn man jetzt die Integrität vom Wettbewerb ganz, ganz hoch hängt, beziehungsweise wenn man Chancengleichheit so will, höher hängen als in den Playoffs, ich weiss gar nicht, ob das gegeben ist, kann man trefflich streiten darüber. Ich finde es ehrlich gesagt nicht so schlimm, aber es ist ein bisschen schräg, ist es dann am Ende irgendwie gleich. Also es wird jetzt jemand 3 Heimspiele haben gegen eine andere Mannschaft, möglicherweise knapp vor der landen und kann dann vielleicht schon darauf hergewiesen werden, ja du, aber also ein bisschen Vorteil hat er dann schon gehabt, weil das Heimspiel immer noch im Normalfall eigentlich hilft. Das weiss man.
Wie wenn es denn das Ausgleichen nächstes Jahr, wenn zum Beispiel ein Gegner nicht mehr genommen ist, also in meinem Fall würde es mir noch gefallen, wenn zum Beispiel GC höher absteigen. Aber nur als Beispiel, die wären nicht mehr rum und dann,
dann kann man das nicht mehr ausgleichen. Dann müsste Thun oder wer auch immer an Stelle von GC aufkommen, dort wahrscheinlich in die Presse springen. Nein, das stimmt natürlich. Das ist, für das hat man ja dann den Spielplan-Computer, der sich mit dem beschäftigen darf.
Sehr gut.
Sprich, ich kann das nicht genau sagen. Aber Schottenmodus eigentlich recht erfreulich, wie das jetzt gelaufen ist, muss ich sagen. Wobei, es wird jetzt spannend zu sehen sein, Luzern zum Beispiel, was jetzt relativ knapp nicht schafft. Was machen die jetzt? Ferien? Nein, natürlich nicht. Aber die können, da kann man sich schon fragen, was dort jetzt noch in dieser Saison wirklich drin ist, oder? Also die sind,
ja, gut, das
wenn man die Tabellen anschaut, 13 Punkte vor dem 11. Platz.
Also im besten Fall 5x3 können wir die meisten von uns ausrechnen, was das gibt. 15 Punkte kann man holen, sie haben 43, könnten auf 58 kommen, dann wären maximal 2 Platz noch drin, wenn es in einem normalen Modus wäre, nicht Schottenmodus. Wie weit führen könnten die? Können sie jetzt nicht mehr, dann bleiben sie unten drin. Abstiegsgefahr besteht von dem her, gut, sie könnten noch auf den Barrageplatz runterfallen.
Das ist
möglich, aber das ist theoretisch möglich. Rechner ist wahrscheinlich nicht, weil GC müsste nicht nur Luzern überholen, logischerweise, sondern vorher noch los an Basel und Yverdon. Das wird schwierig. Ja. Und das ist auch ermüdend, darüber nachzudenken. Also, ob das möglich
sechs
ist.
Aber, Match.
Ja,
sechs
das Match ist halt
übrigens also 18 geht es sogar
noch. Genau. Nachher einfach gegen die Gegner.
Ich kann ja noch etwas holen am kommenden.
Aber für GC ist so kein Vorteil. Weil du könntest sagen, ja gut, dann nachher müssen sie nicht mehr gegen die Guten oberhalb spielen. Aber GC hat ja auch gegen die unten wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel gewonnen.
Wobei GC gönnt jetzt am Wochenende, weil sie spielt gegen Servet, wo ja grundsätzlich im Moment im Loch ist.
Oben haben wir noch die Möglichkeit zum Europacup-Platz belegen.
Ja.
Also ist das auch noch ein Anreiz für die Mannschaften, oben eben genau nicht in, das, in die Falle zu
tappen. Ich glaube, oben wird es eng genug bleiben, einfach ganz oben. Fürchte ich nicht unbedingt, aber wer weiß, vielleicht belehren uns ja IB und Lugano gleich eines Besseren.
Ja.
Mal schauen.
Gut.
Wenn wir
den schottischen Modus verloren und zu einem Modus wechseln, wo es tatsächlich richtig spannend ist, weil es einfach nicht anders geht. Playoff-Final?
Im Eishockey?
Playoff-Final, logischerweise.
Es ist heute Montag, das heisst,
morgen geht's
morgen los. Ist Dienstag. Morgen fängt es an. Ja, und jetzt ist die Frage. Zürich bis jetzt durchmarschiert, Qualifikation gewonnen, die erste Playoff-Serie gewonnen mit 4-0 gegen Biel, die zweite gewonnen mit 4-0 gegen Zug. Verlieren die jemals wieder ein Match, hätte ich jetzt gerade gefragt. Nein. Was kommt da jetzt noch in dieser Finalserie auf uns zu? Marschieren die durch? Eigentlich müssen wir das ja erwarten.
Ja, es ist einfach tatsächlich wahnsinnig schwierig zu eruieren, was da passiert ist bis jetzt in den verschiedenen Serien. Zürich kein Match verloren. Man hat die gar nie richtig unter Druck erlebt. Oder die andere Sichtweise ist, die sind so souverän, die kannst du nicht unter Druck setzen. Ich glaube, Lausanne wird die schon kützeln, von dem, was ich bisher gesehen habe. Und die haben eigentlich alles gesehen. Da fällt es mir relativ leicht. Serie gegen Davos, wo sie richtig getestet worden sind. Weniger spielerisch wahrscheinlich, aber mental und physisch. Und Freiburg ist halt taktisch nicht auf der Höhe gewesen. Also Freiburg hätte man können mit einer taktischen Umstellung aus der Reserve locken und dann sind sie reingelaufen. Das war jetzt auch nicht der richtige Test gewesen für Lausanne. Gegen Freiburg haben sie ein Spiel verloren, gegen Davos sind es immerhin 3 gewesen. Mit einem ganz heißen Goalie und einem HCD, der sich tatsächlich gewehrt hat. Ob jetzt die gegen Zürich, ich habe eben das Gefühl, wenn Zürich mal ein Match verlieren würde, dann wäre es ein offenes Rennen. Ich habe die Frage, verlieren sie den Match? Oder die andere Frage, so formuliert, gewinnen die Welschen überhaupt das Spiel?
Ja gut, also ich meine, es wäre, wir sind ja da natürlich neutral, immer, sowieso, das kennen die Leute für uns nicht anders, aber ein 4-0 im Finale, das wollen wir nicht.
Ist die Frage, was man will.
Spannung?
Ja.
Nervenkitzel? Aufregung?
Andererseits hat Zürich Adrenalin. Natürlich die Mannschaft auf diese Saison hin nochmal zielgerichtet und mit viel, 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 viel Geld zu investieren verstärkt. Also da hat man ja mit dem Kukan, Weber, wer hat man noch?
Was? Dennis Malgin ist aufgetaucht.
Ja, ehemalige NHL-Spieler hinten vorne, man hat sehr gute Ausländer. Dort nochmal nachgelegt, ein ausländischer Goalie, wahrscheinlich die teuerste Mannschaft, die je auf Schweizer Eis eine Saison durchgespielt hat. Zürich kann sich das leisten, klar, aber die Erwartungshaltung ist damit gestiegen und bis jetzt meistert man die souverän. Auch dank Mark Crawford, der halt das Management von diesen Egos schon gut im Griff hat, nachdem er Zeit hat, sich eine ganze Saison mit diesen Leuten zu beschäftigen, wo ja auch während der Saison häufige Wechsel vorgenommen, Rochade in der Aufstellung und da jetzt darauf verzichtet. Er hat einfach so die Handschrift vom tatsächlichen Trainer, der auch für wichtige Situationen das richtige Gespür hat. Auf der anderen Seite ist Jeff Ward, der mit seinen taktischen Änderungen im Verlauf dieser Serien auch eigentlich bewiesen hat, dass er etwas drauf hat. Logischerweise, man erwartet es von den beiden Trainern, die in der NHL geschafft haben, dass da etwas kommt, wo schon ein bisschen Substanz hat. Aber ich meine, was macht man denn jetzt? Nimmt man den Vergleich von während der Saison, zieht man die herbei, um sich irgendein Bild verschaffen Lausanne, der letzte Match, den wir gespielt haben, hat Lausanne gewonnen, Penaltyschüsse, glaube ich. Die waren schon auf die Tauchfühle. Wobei, Zürich hat während der Saison kein Match gewonnen gegen Davos zum Beispiel. Jetzt, wenn man das muss in den Kontext setzen mit dem, was man in den Playoffs gesehen hat, kommt man genau nie hin. Also, da müssen wir sagen, gut, Lausanne hat nachher Davos geschlagen in 7 Spielen, ist also besser als Davos, also wird Zürich kein Match gewinnen gegen Lausanne, weil Lausanne Davos rausgeschmissen hat und Zürich hat nur gegen die
Flasche. Ja, ich sehe das Problem. Ja, das funktioniert natürlich nicht so.
Also mit dem System kommt man nie hin. Mhm. Aber vielleicht erleben wir auch das blaues Wunder oder so.
Oder ein rotes Wunder wäre so eher jetzt aus Zürcher Sicht. Denn. Aber ja, nein, das Problem ist natürlich schon, aus Zürcher Sicht eine Frage bleibt. Und zwar, Achtung, habt ihr fest. Mhm. In den Viertelfinals, Gegner Biel, eine Mannschaft, die, ja, inferior ist das falsche Wort, aber die sind, haben sich durch die Saison gekämpft, kurz vor Saisonende den Trainer entlassen, Sportchef Steinegger an der Bande, sich durch die Play-ins geschafft und die haben einfach nicht gelangt. Das war kein Gradmesser für den ZSC.
Ich glaube, die haben auch ihren Saisonhöhepunkt schon hinter sich gehabt.
Genau, die haben es dann noch geschafft und dann ist eigentlich wie so der Druck oder keine Ahnung, so die Spannung halt aus. Dann Zug. Hm. Ganz schwieriger Saisonendspurt. Also Dan Tangnes hat seine Mannschaft öffentlich angezählt, schon im Januar, hat nachher im Februar die Fragen auch immer wieder überkommen. Ist man zu weich? Ist man überhaupt in der Lage, irgendwie jetzt die vielbesungenen guten Gewohnten irgendwie rechtzeitig auf Playoffs wieder zu etablieren. Man hat gegen SCB, wo jetzt keine überragende Mannschaft ist in dieser Saison, müssen über 7 Spiele gehen. Und nachher im Halbfinale gegen ZSC keinen Stich gehabt, kann man sagen. Wobei, naja, also ist möglicherweise ein bisschen drastisch formuliert, aber man hat 2 Matches gehabt, wo man zu Null verloren hat. Oder? Also sprich,
ja, das war schon der Eindruck, auch der optisch, den man gewonnen hat, dass der Zug eigentlich nur daheim funktioniert hat und dann einfach keinen Spielraum hatte, um mal noch etwas können korrigieren, wenn es dann zu einer Heimniederlage hätte sollen. Das hast du gegen Zürich gemerkt. Auswärts hat es zwar wie irgendwie befreiter aufgespielt, weil sie gewusst haben, wir müssen dann daheim ja, gewinnen. Aber irgendwann, wenn wir weiterkommen, gegen die müssen wir auch auswärts mal etwas herbringen. Das ist mir nicht gelungen.
Das ist unmöglich.
Einfach auch das Volumen nicht umgedunkt, ja. Mir auch bei den Transfer, die sie gemacht haben, im Angriff, die Ausländer, die haben nicht mehr das Flair gehabt von diesen Klingbergs, wo man sich daran erinnert. Auch der Justin Abdelkader, der Zug ein paar Mal ausgeholfen hat, durch seine ganz seltsame Art, eigentlich kein Playoff-Attribut, oder? Dauernd Nerven verloren, aber eben auch die Leute provoziert, hat schon noch eine Wirkung entfacht. Dort hat Zug wirklich keinen Ausdruck mehr hergebracht. Sehr solide, gute Verteidiger, ja, die beiden Schweden, Bengtsson und Hansson, das kann man wirklich sagen. Aber das allein lange nicht. Giannoni hat auch sein Möglichstes getan, aber irgendwo haben die Mittel gefehlt, zum, nicht jetzt gerade mit Wüstenszenen, sondern einfach mal, sagen jetzt mal, mit den Brechstangen ein bisschen etwas zu rütteln an dem Zürich. Wird die Möglichkeit nicht gehabt. Darum, die sind Zürich eigentlich gar nicht richtig getestet worden.
Genau, und das ist jetzt, auf dem würde ich jetzt die These versuchen, irgendwie anzubiegen, zu sagen, der Final, der kann eben dann gleich enger werden, weil Lausanne, die haben gewisse Mittel, die können richtig unangenehm sein, also wir haben es auch im Viertelfinal, oder? Ist ja dann schon einmal eskaliert. Also die können richtig unappetitlich, und zwar nicht auf eine gute Art, haben aber spielerisch durchaus Mittel. Joe Ford hat dort die Mannschaft irgendwie jetzt, also die vor ein bisschen mehr als einem Jahr übernommen und Erstaunliches eigentlich geleistet mit einem Team, das ja, ein Trümmerhaufen war, schon überteuerte. Und jetzt ist es eine funktionierende Mannschaft, immer noch eine teure Mannschaft, aber eine, die funktioniert. Ausländer funktionieren über weite Strecken auch.
Ja, eigentlich sehr gut funktionierend. Ja.
Also das ist,
und sie haben 2 Schweizer Goalie, junge, unerfahrene, Playoff-unerfahrene Schweizer Goalie, die sehr gut als Tandem funktionieren. Oder Conor Hughes, der wirklich sehr gut gehabt hat.
Der Basch hat auch einen Einsatz gehabt, glaube ich, bis jetzt. Oder? Ja. 2, ich weiß gar nicht.
Aber einen sicher im ersten Spiel gegen Freiburg, wo sie dann auch verloren haben, Aber das ist sicher nicht an ihm gelegen. Dort sind sie auch im Spiel gewesen, so dass du sagen kannst, ja, die haben es drauf. Ah, der Sprunger, Captain von Freiburg, hat gesagt, wenn wir so weitermachen, wird das nichts. Aha. Also das war ein Spiel, wo der Bernhard, der Goalie von Freiburg, mehr oder weniger gestohlen hat. Also man sieht schon, und eben die Ausländer, die Lausanne hat, Sekatsch zum Beispiel, das ist ein Kanten, oder? Also der kann sich gegen jeden Verteidiger durchsetzen, am Anfang internationaler Klasse. Dann hast du die Finnen im Angriff, wobei die auch wie die Finnen halt sind, zweikampfstark, kaum zu bändigen, kaum zu kontrollieren. Du hast in der Verteidigung, ich weiß nicht, wie man dem sagen muss, Lawrence Pilot wird gesagt.
Ich glaube, korrekt, ist
Schwede mit amerikanischen Wurzeln, wahrscheinlich darf man dem so sagen. Pilot klingt ganz komisch.
Der ist auch noch lustig, mir gefällt.
Dann bringt man noch das Französische rein.
Pilot.
Pilot. Nein, sagen wir Pilot, aber ja, das vielleicht nicht ganz korrekt ist.
Und dann
ist ja gleich.
Und dann haben sie noch den Juice, der, wie man heute Morgen mit Schrecken festgestellt hat, ja schon mal den Stanley Cup gewonnen hat.
Absolut.
Mit Washington. Also der weiß auch, wie es geht, sagt man dann immer.
Sagt mir einmal nichts. Weil ich mich selber immer gefragt habe, ja, jetzt bist du einmal Meister, oder jetzt weißt du, wie es geht.
Also was muss ich jetzt machen? Ja.
Was weiß ich denn jetzt, was ich vorher nicht gewusst habe? Also das bedingt ja nichts, als würde jeder, der schon mal Meister geworden ist, nachher immer wieder Meister werden. Und das geht nicht. Das haben wir vorher an der Super League-Tabelle gesehen, weil es ja mehr als eine Mannschaft hat.
Ja,
das können nicht alle Meister werden.
Also jetzt auch da in dem Playoff-Final hat es zwei. Also jemand wird verlieren. Darum, also wie im Tennis, oder? Jeder Match verliert jemand. 50% der Leute verlieren immer, mindestens.
Also wenn meine Hoffnungen...
Wo das Spiel muss entschieden werden.
Wenn meine Hoffnung ein Indikator ist, dann kann ich die beruhigen, dann wird es Spannung geben.
Aber wieso sollte deine Hoffnung ein Indikator sein?
Ja, weil ich dort durch ein gutes Gefühl habe.
Okay.
Nicht, dass ich immer richtig liege. Überhaupt nicht tippen muss ich nicht. Das sieht man ja mal bei den Ergebnissen, die es da in unserem Tippspiel gibt. Aber so ein bisschen das Gefühl, ob jetzt das grundsätzlich eine spannende Serie wird, glaube ich nicht, dass Lausanne 4-0 abgewatscht. Das kann man nicht vorstellen. Ja. Also die sind schon in der Lage, Zürich auch in dem Modus mindestens eine Partie abzutrotzen.
Ja gut, aber ich meine...
Ich habe fast das Gefühl, das geht über 7 Spiele und mit dem letzten Heimspiel entschieden.
Das wäre grossartig, wenn es so wäre. Das würden wir nehmen.
Auf jeden Fall.
Du, dann glaub wo bist du denn am Spiel 7? Schaust du an einem ganz besonderen Ort?
Piemont, genau.
Schon geplant. Der feine Herr seilt sich abrecht.
Das haben wir ja frühzeitig müssen einfädeln. Und aus reisetechnischen Gründen. Das überhaupt
das Visum müssen beantragen.
Genau. Das Piemont ist ja.
Ja, die sind für eine restriktive
abspalten
von Migrationspolitik.
Sich auf den Resten von Norditalien drum. Kann man dort nur noch mit Visa einreisen.
Okay, gut. Also das heisst, die Hoffnung ist noch nicht tot, dass die Serie einigermaßen eng wird. Auch wenn der ZSC bis jetzt wahnsinnig souverän wirkt. Und man ja dann vielleicht sogar von der anderen Seite her könnte argumentieren, ja gut, aber wehe, die schalten dann noch die zwei Gänge auf. Die Frage ist, kann man das so einfach? Und was noch? Ich finde, es fällt mir wirklich schwer, mir vorzustellen, dass der ZSC nicht Meister wird am Schluss. Also du hast auf der Goalie-Position haben wir jetzt gesagt, erfreulich, zwei junge Schweizer. Stimmt. Auf der anderen Seite ist einfach der Simon Rubetz, wo ich erinnere mich noch mit einem gewissen Genugtuung mittlerweile an Anfangssaison haben wir mit unseren Freunden von MySports, vom Podcast Packoff Podcast gemacht, wo ich noch gesagt habe, dass der Rubetz zusammen mit dem Harry Säteri der beste Goalie sei im Land. Dann haben wir mich da angeschaut, fassungslos. Gerade so. Der Säteri sei viel besser. Also sicher ist beim Säteri, dass der Vorname von seinem Kind besser ist als alles, was doch der Herr Rubetz traut, einzufallen. Hugo Säteri wirklich unerreichbar ist. Aber jetzt rein spielerisch auf dem Eis hat der Rubetz diese Saison jetzt schon gezeigt, dass er mindestens muss genannt werden als Top-Goalie. Also in dieser Konversation ist er drin. Und da sind Hughes und Basch logischerweise nicht. Dort fängt es ja schon an. Und dann hast also Zürich hat einfach weniger Fragezeichen. Das wird sich dann wahrscheinlich über 7 Matches schon irgendwie auswirken.
Aber wenn man das, vielleicht die Goalie-Position als Fragezeichen anschaut, Lausanne in dem Sinn abgesichert, weil sie 1A, 1B haben. Zürich eine klare Nummer 1. Was ist, wenn sich jetzt Gott bewahre, Simon Rubetz verletzen sollte?
Nein, das ist eine Berechtigung.
Robin Zumbühl, Zumthor, nein, nicht Ambühl.
Zumbühl. Zumbühl. Und jetzt noch der Jeffrey Meyer ist auch noch irgendwo in dieser Organisation.
Wir müssen ihnen auch Goalie, der kann im Goal stehen, logischerweise, aber halt nicht. Simon Rubetz ist. Rubetz, muss man sagen.
Ja.
Es gibt Schimpfis. Nein, natürlich hast du dort, das wäre dann wirklich das grosse Fragezeichen. Wobei, ich muss sagen, dass bei Zürich die Abteilung Abwehr ja nicht nur aus dem Goalie besteht, sondern aus einer Defensive, wo durch ein gutes taktisches Korsett geschützt wird vor gegnerischen Angriffen. Mit sehr guten Verteidigern, wie schon angesprochen, ehemalige NHL-Verteidiger, wo man dort hat.
Plus...
Und ein System, das nicht nur die Verteidiger verteidigen und den Goalie, sondern die Stürmer auch noch eine ganz wichtige Rolle spielen. Also das ist schon, das würde auch mit einem anderen Goalie verheben. Natürlich nicht auf dem Niveau, weil es ist nicht so, dass der Simon Rubetz nie einen Schuss heben musste, sondern hat sogar müssen, gute Chancen abwehren. Das stimmt, passt einfach alles zusammen.
Also, wir fassen zusammen. Du hast es eigentlich schon gesagt. Nicht zu null, das ist gegen das. Aber mehr wäre eine Überraschung.
Am besten für die Serie wäre natürlich, wenn Lausanne direkt mal auswärts würde gewinnen und Zürich am Tag nach dem 6 Leute den Marsch blasen würde, damit richtig Spannung reinkommt. Dann wäre Zürich schon herausgefordert. Also zuerst mal müssen sie dann auf eine Niederlage reagieren. Das haben sie seit dem 4. März, glaube ich, nicht mehr verloren. Das in einer Mannschaft schleichen sich dann schon Gewohnheiten ein, wo dann mit der Verarbeitung von einer Niederlage nicht mehr viel zu tun haben. Und das musst du dann zuerst wieder lernen. Und das kann dann schnell einmal, kann dir dann Zeit davon laufen.
Sechse Leute Marsch. Furchtbares Lied eigentlich.
Nein, höre ich gern.
Grauenhaft.
Nein, das Lied höre ich gern.
Haben wir nicht, wo wir auf Bern gefahren sind, haben wir über die diversen Marsch diskutiert.
Der Berner Marsch.
Berner Marsch gefällt SCB. Mir jetzt zum Beispiel viel besser.
Mir gefallen beide, muss ich sagen. Die Marsch habe ich noch gern.
Ich finde, der Berner Marsch hat so etwas... Ich habe das Gefühl, immer das Gefühl, es kann nicht ganz ernst gemeint sein. So rein Melodie etc. Und der 6-Liter-Marsch hat etwas wahnsinnig. Ist auch sehr zürcherisch.
Ja, aber das ist doch bei diesen Melodien am Marsch genau so. Ich erinnere daran zum Beispiel, wer Match of the Day schaut, etwa die Premier League, hat das die Melodie
vom Match of the Day.
Das ist Zirkusmusik eigentlich. Sprüht vor Fröhlichkeit und Unterhaltungslust. Und gleichzeitig hast du das aktuelle Sportstudio beim ZDF, wo die wahrscheinlich durch einen Komponist kreierte Melodie hat, die ganz sanfte Töne anschlägt. Die kulturellen Unterschiede in einer Sendung, wo es eigentlich um das Gleiche geht, wunderbar illustriert. Und da hast du den kulturellen Unterschied zwischen Zürich und Bern eigentlich auch. Der Berner Marsch ist etwas Wehrschaftsähnter, hat fast einen lustigen Anstrich irgendwie, ja, weil er nicht ganz so... Ja. Aber es ist schon gemächlich, oder?
Also ja, ja.
Das hat nichts mit der Match of the Day-Melodie zu tun. Wenn sie die würden einspielen, zum Beispiel...
Kommen die gar nicht raus zu Bern.
Die Stiegel sind...
Kollektives Burnout. Wenn wir zum Endspurt gehen,
gehen wir zum Endspurt. Premier League schon angesprochen. Dort ist etwas von mir aus gesehen sehr Schönes passiert. Am Wochenende Arsenal vor allem und Liverpool haben verloren.
Oh, das gefällt mir nicht. Also erstens, du kannst es ja nicht lassen, du musst es ja immer wieder sagen. Wie blöd, dass du das Arsenal findest, ich verstehe bis heute nicht warum, aber das müssen wir jetzt nicht an dieser Stelle ausbreiten. Ja, erstaunlich. Also es zeigt zum einen Binsenweisheit, wie gut das die Premier League ist, dass sogar gegen Crystal Palace musst. Wer hat Palace gehabt?
Liverpool.
Arsenal hat Aston Villa gehabt. Als Liverpool sogar gegen Crystal Palace kannst hangen, wenn du keinen guten Tag hast. Und dann, ja, irgendwo bin ich jetzt dann gleich gespannt, City tanzen auf sehr schönen Hochzeiten, jetzt unter der Woche gegen Real Madrid in der Champions League. Die werden schon noch absorbiert sein. Gleichzeitig war es einmal so in den letzten Jahren, wenn sie im Frühling anfangen haben, in der Premier League und haben müssen gewinnen, um weiter vorne bleiben, dann haben sie es einmal durchgezogen. Mal schauen, ob es jetzt wieder so ist. Aber nein, es muss jetzt einen anderen Meister geben. Unbedingt. Schon nur, ich habe angefangen auf Netflix die City-Doku zu schauen. Erste Folge gesehen. furchtbar langweilig. Was ich glaube ich gar nicht an den Protagonisten liegt, aber es ist sehr nah am Sport und sehr, ja, man zeigt einfach Go und dann so ein paar Schnipsel dazwischen. Also, übrigens, unser Schweizer Nationalspieler Manuel Akanji spielt in der ersten Folge eine relativ prominente Rolle, kommt sehr gut über. Aber ja, mir fehlt dort so die Annäherung an die Persönlichkeiten irgendwie über das, was auf dem Trainingsplatz passiert, ist schon lustig, im Pep zuzuhören, wie er irgendwie coacht. Aber es ist dann gleich auch dort wieder zu wenig.
Also kann man einfach auch Ted Lasso schauen?
Sollte man sowieso, immer und immer wieder. Aber ich gebe wahrscheinlich noch eine zweite Folge, einfach zum Schauen, ob es besser wird. Aber es heisst ja Endspurt. Drum, letzte Woche haben wir schon über Golf geredet, es geht die Scheffler, der Mann mit dem aufregendsten Namen der Welt, gewinnt das Masters. Und die Saudi-Golfer, was ist mit denen? Die sind völlig abgesoffen. Die sind verweichlicht dort mit diesen Saudi-Millionen.
Das dunkelt mir ein bisschen so. Gut, Scheffler hat das ja schon 15 Millionen Reihe an Preisgeld reingestrichen, ein Players Championship gewonnen, jetzt auch noch. Er ist einfach Nummer 1 und er ist wirklich der beste Ballstriker, zumindest wenn er auch noch beim Putter relativ erfolgreich ist. Ist einfach schwierig zu schlagen. Ja, die Leaf Stars, die sind ein bisschen eingebrochen, wobei, ich glaube, zwei in der Top 10. Titelverteidiger John Rahm, der nicht, der hat nur gejammert, was dann ein bisschen lustig war. Profigolfer, der gerade für, sagen wir mal, geschätzte 400 Millionen zurückgewechselt hat, sich beklagt, dass es ein bisschen geluftet hat am Freitag und dann hat man das Spiel unterbrechen. Finde ich dann schon ein bisschen ein arges Stück. Also Profigolfer sollen da spielen können, wenn es ein bisschen luftet. Aber an Scheffler sind sie alle nicht hergekommen. Aber erfreulich immer war der PGA Tour Rookie Ludwig Aberger, Schwede, 20-Jähriger, der Nerven wie Drahtseil bewiesen hat, auf den zweiten Platz gekommen ist. Insgesamt spannend zu schauen. Immer wieder schön an Gästen, einfach, wo man das Gefühl hat, ja, so ein wohlpflegter Platz und die Blümchen, die es hat, dort ist ja ganz einfach zum Spielen. Nein, ist nicht. Der Platz ist tatsächlich schwierig, vor allem, wenn es dann auch noch luftet. Ich glaube, die 90 Profis, die da waren, am Freitag insgesamt 326 über Paar gespielt. Also da sieht man schon,
dass schwierig.
Schwierig. Von Unterpaar. Apropos Paar, über Paar, Pius Sutter, unser NHL-Star bei Vancouver.
Ha? Ja, Paar, er ist eigentlich genau wieder auf Paar. Es ist mir aufgefallen, er hat am Wochenende wieder getroffen, schönen Ablenker für die Vancouver Canucks, wo ja sehr zu meiner persönlichen Freude eine gute Saison spielen, auch ein bisschen zu meiner persönlichen Überraschung. Er hat jetzt die dritte Saison von 4 NHL-Saisons 14 Goal geschossen. Er hat jetzt aber noch 2 Matches Zeit, um oben reinrutschen. In der anderen hat er übrigens 15 gemacht. Also er hat jetzt noch 2 Spiele. Soll doch bitte noch 2-mal bereichen. Dann wäre er auf neuem, was wäre denn das? Ein neuer Rekord, persönlicher Rekord, Bestwert. Rekord tönt immer so gut. Bei ihm aber auch nicht das Wichtigste. Abgesehen davon, seine Goal-Ausbeute ist ein Center, wo auch defensiv etwas kann bewegen. Aber eine von den erfreulichen Schweizer NHL-Geschichten gibt ja dann auch ein paar negative Beispiele. Also die Kollegin in New Jersey, die jetzt dann gleich Saisonende haben. Dafür können wir die Nazi verstärken. Formel 1. Sie fahren. In China wieder einmal. Noch seit Corona das erste Mal. Wer gönnt? Mag kein Red Bull.
Wenn beide Red Bull ausfallen, aus irgendwelchen Gründen, dann schon, sonst nicht. Einen Schlag kann man die, glaube ich, auf keiner Strecke. Außer so spezielle Circuits wie Singapur zum Beispiel. Dort haben wir es erlebt. Oder zuletzt, was war es? Australien. Nicht Australien, doch, es war Australien. Wo eine Ferrari gewonnen hat. Aber grundsätzlich, wenn nichts schief läuft, dann sind die Red Bull nicht schlagen. Freue mich aber auf den China-GP. Einfach die Strecke finde ich sehr spektakulär. Früher haben wir noch PlayStation gefahren. Die Strecke ist mir immer schwer gefallen, eine Abstimmung zu finden, die verhebt, weil es zum Teil Kurven hat, die Neigungen drin haben. Und ich will beim Abstimmen einfach keine Geduld haben. Einmal auch hat mir eine Voreinstellung gewünscht, die eigentlich für alles passt.
Ja, wieso macht man das?
Weiß es nicht. Es ist zu einfach dann wahrscheinlich. Dann ist das Auto aber in gewissen Kurven ist es am Boden angekommen und dann habe ich nicht mehr können lenken und so Spass.
Ja, das ist nicht gut. Ich freue mich, also eigentlich das Mercedes-Feeling von den letzten Jahren. Ich freue mich vor allem, weil die deutschen Kommentatoren das eine oder andere mal China werden sagen, wenn es um das Austragungsland von dem GP geht. Das allein macht mich schon glücklich. Wenn
wir noch froh.
Kurz tippen, nachdem du korrekt tippt hast, ja, bei Luzern am Wochenende, ja, aber du hast die Tendenz richtig.
Ja, ein Sieg für
Liebe. Ja, das ist ein rechter Hausfrauentipp, aber Hausfrauen, da hast du ja wichtige Care-Arbeit, darum ist das auch in Ordnung.
Absolut.
Mein Unentschieden ist nicht gekommen. Das mal die ganz grosse Bühne, Champions League, Viertelfinale Rückspiel, Bayern-Arsenal. Hinspiel 2-2 und ein unterhaltsamer Match gewesen.
Sehr. Bayern haben mich auch überrascht, muss ich ehrlich sagen. Gut, man darf das Verhalten in der Bundesliga wahrscheinlich nicht als Maßstab nehmen. Das ist schon mehr drin. Unter speziellen Verhältnissen. Jetzt haben sie aber nochmal verletzt. Ich glaube, der Gnabry und der Kingsley Coman haben sich noch verletzt im letzten Wochenende. Da wird der Personaldecke langsam dünn. Trotzdem glaube ich, dass Bayern irgendwie in der Champions League einfach noch Lust haben, trotz Thomas Tuchel dort noch etwas zu reissen. Die Spieler haben dann schon, in sich drinnen, oder? Darum tippe ich auf einen Sieg von München.
Ich glaube, das ist falsch. Also, ich hoffe auch, dass es falsch ist, weil sonst meine lieben Freunde von Arsenal ja plötzlich.
Ja, das ist der Effekt,
ohne
auf den hoffe ich, oder?
Wunderbar,
ohne nichts.
Nach der Niederlage gegen Aston Villa, Unai Emery, wo er dort noch irgendwie können den Stinkefinger zeigen konnte. Als Ex-Trainer und auch übrigens gewisse Begeisterung beim Jubel durchaus an den Tag gelegt hat. Also nichts von wegen gegen meinen Ex-Club jubel ich nicht. Übrigens auch korrekt, dass man da sich keine falsche Zurückhaltung auferlegt.
Ich glaube, Arsenal will einen grossen Schritt gemacht, richtig Champions League.
Ja. Nein, Arsenal wird es machen. Ja, 0-1.
Es wird lange, ja.
Ja, absolut. Und da muss man sagen, Abschaffung von der Auswärtsgoal-Regel, obwohl ich dagegen war, war, glaube ich, keine schlechte Idee gewesen. Wenn man jetzt die Hinspiel anschaut, die doch zu Recht auf und ab gegangen ist, gleichzeitig eigentlich absurd, dass es jetzt im Rückspiel kann, eine Verlängerung geben und Bayern eine halbe Stunde länger daheim darf spielen. Möglicherweise. Eigentlich müssen wir direkt ins Penalty schießen gehen. Dann könnt ihr ja früher ins Bett. Wenn die Match fangen am 9 Uhr an. Man hätte sie ja noch eine Viertelstunde hinterher schieben, warum auch immer. Jetzt fangen sie am 9 Uhr an. Jetzt gehen sie sowieso länger mit diversen Wahrdiskussionen und langen Nachspielzeiten. Nachher machst du noch eine halbe Stunde Verlängerung.
Mhm. Boah. Ja gut, ich muss eh warten, bis die Aufzeichnung kommt, weil ich nicht direkt schauen kann.
Aha, du schaust irgendwie.
Nein, ich bin.
Bei SRF.
Ich bin
am 1 am Morgen.
Ich bin ein Verfechter von dem Pay-Per-View im Sinn von, ich kaufe mir das Spiel, das ich sehen will. Und nicht alle im Verbund. Und sowieso mache ich keine Abos mehr, wo ich nicht kann sofort wieder aussteigen, wenn ich Lust habe. Das Geschäftsmodell von Blue passt mir dort durch. Nicht darum kann ich die Champions League nicht live schauen. Ausser, wie letztes Mal. Es gibt einen Gratis-Kanal. Dort konnte ich Real gegen City schauen.
Was ist das? Media...
Das ist
M5.
Mediasat.
Italiener, ja.
Ein italienischer Sender. Da hatte ich sogar noch die Option, gehabt, ohne Kommentar zu schauen. Wobei,
der Italiener ist aber immer lustig. Nee.
Überall, außer bei der Bundesliga. Die Bundesliga, lustigerweise, mit dem italienischen Kommentar, wenn es am Sonntagabend geht, gar nicht.
Nein, das ist nicht gut.
Das geht nicht. Das passt irgendwie einfach nicht.
Das stimmt. Ich habe mir Leverkusen dort schauen, weil ich Sky-Abonnent bin. Und das,
ja, genau.
Der Sonntag wäre auf der Zone. Das habe ich nicht, weil irgendwo hat es dann gleich Grenzen.
Absolut.
Und dann schaust du Italiener. Stimmt, der Italiener, da hockt irgendeiner wahrscheinlich in Mailand oder wo, in einer Kabine und tut wahrscheinlich sein Bestes. Aber das ist jetzt gerade bei Leverkusen, ja, man gemerkt, dass man sehr weit weg ist. Ja, das stimmt. Das ist irgendwie schade gewesen. Ja, also die internationale Übertragung von der Bundesliga, die ist irgendwie nicht so, die begeistert mich auch nicht.
Das ist irgendwie einfach nicht, es passt dort nicht mit dem Italiener. Aber gut, wir haben da,
zumindest
Arsenal, meine Hoffnung ist ja tatsächlich, dass das 2-2 gegen Bayern Arsenal schon so einen tiefen psychologischen Schock verpasst hat, weil sie vorher das Spiel reihenweise gewonnen haben, dass es nicht mehr geht. Und das ist tatsächlich so cool. Das passiert ja wenigstens, dass man so glücklich ist nach einem Wochenende Premier League. Gut, meine Mannschaft ist Chelsea, der geht es dreckig.
Ja, ich glaube, der...
Da muss ich mir auf so
quasi... Für Häme und Schadenfreude.
Ja, nein. Gegen Liverpool habe ich... Es ist wirklich abgepackt mit dem Teufel. Der Kollege, der sehr geschätzte Kollege Roth,
Der will einfach keinen Preis Liverpool, weil er Manchester United-Fan ist. Logischerweise die Rivalität. Und ich mag die Nord-Londoner einfach nicht. Mhm. Aber früher schon mit dem Wenger nicht. Darum haben wir uns geeinigt. Gut, dann halt das kleinere Übel von mir aus City.
Schon wieder City.
Ja, aber du siehst mal,
so das ist mal
das Ausmaß so der Ablehnung gegen Arsenal. Das ist bei mir gleich wie beim Rot gegenüber Liverpool. Mhm. Und lieber als das Arsenal, der Arteta, wenn ich den Jubel sehe. Das würde ich nicht
hoffentlich,
überleben.
Hoffentlich jubelt er noch ganz viel.
Okay.
Also.
Gut.
Danke fürs Zuhören.
Gern geschehen.
Ade.
Pro und Konter.